40 Jahre Deutscher Herbst, eine Retrospektive. Heinrich Böll schrieb in einem Spiegel-Essay 1972 mit Titel »Will Ulrike Meinhof Gnade oder freies Geleit?« Kein Zweifel, Ulrike Meinhof lebt im Kriegszustand mit dieser Gesellschaft. Es ist inzwischen ein Krieg von 6 gegen 60 Millionen. Ein sinnloser Krieg. Ja, ein sinnloser Krieg, auch durch nicht zu rechtfertigen. Gleichwohl war das Ganze, objektiv gesehen, keine so große Sache. 33 Morde werden der RAF zwischen 1970 und 1998 zugeordnet. Das sind 1,18 im Schnitt pro Jahr. 1970, das Jahr, das gemeinhin als Gründungsjahr der RAF gilt, hat es in der Bundesrepublik 21.332 Verkehrstote gegeben. Die Zahl der Verletzten lag bei knapp 500.000. Darüber hat sich keiner aufgeregt. Im Gegenteil, das tagtägliche Massaker auf deutschen Straßen galt und gilt immer noch als eine Art naturgesetzlicher Blutzoll für das vermeintliche Menschenrecht auf freie Fahrt. 517 Personen wurden als RAF-Mitglieder von deutschen Gerichten verurteilt. Seriöse Schätzungen gehen von insgesamt 60 bis maximal 80 Mitgliedern aus. Auch insoweit nicht gerade eine Sternstunde des Rechtsstaates. Ulrike Meinhof schrieb einmal, man wolle die Fratze des Faschismus hervorbomben. Ich rätsle immer noch ein wenig darüber, was hierfür die Motivation gewesen sein mag. Als taktischer Ansatz war das zwar ein fulminanter Erfolg, als politische Strategie jedoch war es das allerletzte, was die noch recht junge und ziemlich unsichere Demokratie BRD gebrauchen konnte. Der westdeutsche Staat hat jedenfalls auf die RAF-Nadelstiche geradezu hysterisch überreagiert. Die Liste der rechtsstaatwidrigen Einbrüche ist lang. Die Zeit schrieb 1975 über die sogenannte Lex Baader-Meinhof. Als vor Jahr und Tag die Strafgesetzvorschriften über Täterschaft und Teilnahme neu gefasst wurden, stellte sich hinterher heraus, dass die Referenten im Justizministerium mit einer missglückten Formulierung ungewollt NS-Verbrecher begünstigt hatten. Amnestie per Sprachfehler. Damals war das verschlimmbesserte Gesetz wenigstens noch auf alle denkbaren Delinquenten gemünzt, nicht nur auf alte Nazis. Bei der Lex Baader-Meinhof, jener fatalen Strafprozessreform vom Dezember letzten Jahres, hat keiner mehr geglaubt, sie sei für jedermann bestimmt. Sie war und ist ein Ad-hoc-Gesetz zur justiziellen Bewältigung der Terroristenprozesse und konspirierender Verteidiger bestimmt. Soweit das Zitat. Horst Herold, der Chef des BKA, erfand damals die Rasterfahndung, die ganz normale Verhaltensweisen von Menschen mit wenig Geld, zum Beispiel die Barbezahlung von Rechnungen, zu Verdachtsmomenten für terroristische Umtriebe erklärte. Er fabulierte öffentlich über einen Sonnenstaat. Gemeint war das sogenannte Panoptikum, ein Riesenknast, der das ganze Land umfasste und wo jede Lebensregung von jedem Menschen immer und allüberall für den Staat sichtbar sein sollte. Das ging sogar über den Ehrgeiz selbst der Stasi in der DDR ein bisschen hinaus. Als Zeller Loch wurde die Aktion Feuerzauber des niedersächsischen Verfassungsschutzes bekannt, bei der am 25. Juli 1978 ein Loch mit rund 40 cm Durchmesser in die Außenmauer der Justizvollzugsanstalt Celle gesprengt wurde. Damit wurde ein Anschlag zur Befreiung von Sigurd Debus vorgetäuscht, der als mutmaßlicher Terrorist der Roten Armee-Fraktion im Celler Hochsicherheitsgefängnis einsaß. Außerdem wurden Debus gefälschte Beweise einer Tatbeteiligung am Anschlag untergeschoben. Angeblich wollte man mit Hilfe dieser verdeckten Operation unter falscher Flagge einen Informanten in die RAF einschleusen. Die Öffentlichkeit und diverse Strafverfolgungsbehörden wurden über die wahren Urheber des Anschlags planmäßig getäuscht. Erst 1986 kamen die Hintergründe durch Recherchen von Journalisten ans Licht. Daraufhin wurde ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt. Als involviert und informiert gelten die Antiterror-Einheit GSG 9, die niedersächsische Landesregierung unter Ernst Albrecht von der CDU sowie die Anstaltsleitung. Und wie viele Staatsdiener und Politiker sind dann wegen Vortäuschung einer Straftat, Verfolgung Unschuldiger und Beweismittelfälschung zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden? Richtig, kein einziger. Man hat extra für ganze 9 RAF-Gefangene eine riesige Knastfestung in Stuttgart-Stammheim gebaut, einschließlich Gerichtssäle für die politisch gewünschten Schauprozesse. Mithilfe des Kontaktsperregesetzes sorgte man dafür, dass die Gefangenen so von der Außenwelt isoliert wurden, wie seit der Hauptfigur im Dumas-Roman »Der Mann in der eisernen Maske« niemand mehr. In seinem Pamphlet »Buback – Ein Nachruf«, das am 25. April 1977 in der Zeitung des Aster der Universität Göttingen veröffentlicht wurde, schildert ein Student unter dem Pseudonym Mescalero seine spontane Freude über den Mord an Buback. Der Text ist zweifellos schnoddrig und geschmacklos, wie das bei jungen Menschen manchmal sein kann, aber der Nachruf distanziert sich ganz klar von Gewalt. Er enthielt keine strafbaren Inhalte, welcher Art auch immer, nicht einmal nach den mehr als lapschigen Kriterien des damals noch jungen Strafparagraphen Befürwortung von Gewalt. 4 Tage nach dem Erscheinen stellte der RCDS Strafantrag. Die Göttinger Justizbehörden leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Auch der Präsident des Niedersächsischen Landtages, Heinz Möller, ebenfalls CDU, erstattete Strafanzeige. Mit dem Göttinger Asta und anderen, die den Artikel nachdruckten, gab es insgesamt mehr als 140 Beschuldigte. Die Verfahren, zuletzt gegen 13 niedersächsische Hochschullehrer und 35 Kollegen aus dem übrigen Bundesgebiet, die eine Dokumentation »Buback – Ein Nachruf« veröffentlicht hatten, endeten zumeist mit Freisprüchen oder kleineren Geldstrafen. In Augsburg wurde ein 29-Jähriger für die Verteilung des Nachrufs zu 6 Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Der Hochschulprofessor Peter Brückner wurde unter anderem wegen seiner Mitherausgeberschaft im Oktober 1977 vom Dienst suspendiert. Die Suspendierung wurde nach 4-jähriger gerichtlicher Überprüfung im Oktober 1981 aufgehoben. Offensichtlich hatte es damals der Justiz vollkommen gereicht, wenn einer sich angesichts des Mordes an Buback nicht vor hysterischer Empörung überschlug, um die Keule des Strafrechts zu zücken. Man kann sich leicht vorstellen, was mit dem Verfasser des Mescalero-Briefs passiert wäre, wäre seine Identität zeitnah zur Erscheinung desselben aufgedeckt worden. Lebenslänglich wäre wohl das Mindeste, was ihm geblüht hätte. Kurz nach dem Buback-Nachruf kamen dann die Schleierentführung, die Entführung der Landshutmaschine, deren Befreiung in Mogadischu und der Tod der Stammheim-Gefangenen und Schleiers. Im deutschen Herbst erwies sich die BRD als gelehriger Schüler der Staatsrechtstheorie von Carl Schmitt. Er gilt heute immer noch als einer der maßgeblichen Verfassungsrechtlern. Nach Schmitt gibt es keine universellen Menschenrechte. Demokratie und Rechtsstaat werden vom Staat gewährt, falls das opportun erscheint. Sonst natürlich nicht. Der sogenannte Ausnahmezustand rechtfertigt, ja verlangt sogar nach einer Diktatur, die die normale staatliche Ordnung wiederherstellt. Kein Wunder also, dass Schmitt zeitlebens ein glühender Apologet der Nazi-Herrschaft war. Er hat sich auch geweigert, sich entnazifizieren zu lassen, denn er lasse sich nicht gern vereinnahmen, wie er sagte. Die Vereinnahmung durch die Nazis, deren Mitglied er im März 1933 wurde, war dagegen für ihn kein Problem. Er war auch kurze Zeit in Nürnberg in Untersuchungshaft, aber am Ende haben die Alliierten dann doch nicht Anklage gegen Schmidt als Kriegsverbrecher erhoben. Mit solchen juristischen Vorbildern, man denke auch an das berühmte Diktum von Filbinger, was damals rechtens war, kann heute nicht unrecht sein, ist es kein Wunder, wenn damals der deutsche Rechtsstaat über die Wupper gegangen ist.